Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus Berlin zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Montag, dem 5. Mai 2025. Das müssen wir immer genau festhalten, weil die politischen Ereignisse überstürzen sich und was heute gilt, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Wir reden über dieses skandalöse Urteil des deutschen Verfassungsschutzes. Ich nehme das jetzt einfach mal so vorweg aus schweizerischer Sicht und wir diskutieren darüber mit dem Mann, der als Co-Chef der Partei Alternative für Deutschland gewissermaßen im Visier steht, dieser Verfassungsrichter. Und ich muss das für ein Schweizer Publikum vielleicht eingangs schnell erklären. Also dieser Verfassungsschutz ist eine Behörde, ein Inlandsgeheimdienst, der der Regierung unterstellt ist, also dem Innenministerium. Und nun am letzten Tag, am letzten Arbeitstag, an einem Brückentag, viele haben da ein verlängertes Wochenende gemacht, mit einer Bombe, Helmut Markwort vom Fokus hat geschrieben, mit einer Stinkbombe an die Öffentlichkeit getreten ist, nämlich mit einem Gutachten auf über 1000 Seiten. Das wird da gemunkelt und gemutmaßt, das liegt ja noch nicht vor. Und in diesem Gutachten wird nun die Partei von meinem Gesprächspartner hier, dem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet und verunglimpft, und darüber möchten wir heute darüber reden. Und ich will es gleich mal ganz offen und direkt ansprechen, Herr Chrupalla. Ist das ein Anschlag auf die deutsche Demokratie? Ist das eine Art Putschversuch der Obrigkeit, die hier versucht, eine von Millionen Wählern gewählte Partei einfach von der Landkarte zu wischen? Reden wir mal Klartext über dieses Thema.
Ja, das ist es. Also nichts anderes will man damit versuchen, wenn man politisch bei Bundestagswahlen nicht mehr den politischen Gegner besiegen kann, dann versucht man es genau mit dieser auf diese Art und Weise und für eine Demokratie absolut unerträglich, dass man mit solchen Behauptungen ohne Beweise vorzulegen, ohne Belege vorzulegen, wirklich hier über das ganze Wochenende, man hat das ja nicht umsonst gemacht, Freitagmittag, ja, die meisten Journalisten waren schon im Urlaub oder sind noch im Urlaub gewesen. Auch die Gerichte im Übrigen, also selbst Schnellverfahren werden dort nicht mehr behandelt. Also läuft 3 Tage über den Presseäther, dass die AfD gesichert rechtsextremisch. Das ist ja das, also schlimmer geht's ja nicht mehr.
Und eben, das ist richtig. Sie haben diesen Bericht selber noch gar nie einsehen können. Also Sie sind da mit Vorwürfen konfrontiert, über die Sie in den Medien erfahren haben.
Wir haben über die Medien erfahren, dass es diese Hochstufen gibt. Wir haben über die Medien erfahren, wie viele Seiten, das ist ja auch interessant, es ist ein Geheimdienst mit einem Geheimbericht, aber die Medien wissen, wie viele Seiten die Vorwürfe schon haben. Der Spiegel hat die Vorwürfe gelesen. Also da fragt man sich ja wirklich, wie kann das überhaupt sein, dass aus einer Behörde, eines Geheimdienstes, diese ganzen Berichte oder dieser Bericht überhaupt schon durchgestochen wurde. Auch das kritisiert niemand in der deutschen Medienlandschaft. Man nimmt es einfach, man bedankt sich dafür noch quasi, man freut sich, jetzt haben wir sie, jetzt ist die AfD dran, jetzt werden natürlich auch die Wähler alle wieder CDU und SPD wählen und auch Grüne, weil jetzt haben wir die AfD de facto vernichtet.
Also ich habe in den Nachrichten gelesen und auch in der Klage, die die AfD jetzt vorgebracht hat gegen dieses staatliche Gutachten, dass man ihrer Partei vorwerfe, sie habe einen bestimmten Volksbegriff und der sei nicht vereinbar mit der deutschen Bundesverfassung. Und da ist mir ein Wort aufgefallen, das immer wieder verwendet wird, nämlich ein Wort, die AfD betrachte dies und dies so und dies widerspreche eben der deutschen Verfassung. Jetzt frage ich einfach mal als Schweizer, als ahnungsloser Schweizer, der ja nicht in Deutschland beheimatet ist, wird man jetzt in Deutschland schon vom Staat verfolgt, wenn man etwas anders betrachtet, als das angeblich in einer Verfassung der Fall sein soll?
Ja, man, so scheint es. Also es ist im Endeffekt so, man kann auch in die Köpfe hineinschauen, was man denkt und was man fühlt. Und das wird dementsprechend eingeordnet. Also es ist unfassbar, das Denken und auch alles, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und es ist ja wirklich vieles gedeckt, dass das mittlerweile kriminalisiert wird und dass wir dieses Label bekommen. Und dieses Label ist im Übrigen schlimmer, als wenn man verurteilt wird.
Warum?
Weil man sich nicht mehr wehren kann. Mit jeder Verurteilung hat man eine Strafe bekommen. Und die ist abgesessen oder die ist irgendwann vergolten. Aber mit diesem Label ist man im Prinzip politisch für alle Zeit gebrandmarkt. Und das nutzt man natürlich. Das ist ja das Ziel, diese Diskreditierung, diese Diffamierung, um immer nicht inhaltlich auf die Forderungen und Themen der AfD eingehen zu müssen. Damit muss man uns nicht inhaltlich stellen. Das ist ja das Ziel gewesen. Oder das wollte man ja und das hat man immer gewollt, die AfD inhaltlich zu stellen. Man hat es nie versucht. Und das ist sozusagen der Höhepunkt jetzt des Gesicherten. Im Übrigen muss man sich auch immer fragen, das fand ich auch immer interessant, es ist ja nicht so, als wenn die AfD erst seit dem Jahr 2023, 2024 als Nazis beschimpft und bezeichnet wurde. Das war der erste Vorsitzende der AfD, Herr Lucke, war schon Nazi. Also es war im Prinzip kaum noch eine Steigerung möglich, bis der Verfassungsschutz Stufen eingebaut hat in der Deklarierung, wie man eine Partei bezeichnen kann, obwohl sie eben nicht bei dem Verfassungsschutz, also einer Behörde zusteht, diese Deklarierungen einzuziehen und auch so zu benennen.
Gibt es eigentlich in Deutschland auch Leute, die sich irgendwie wehren gegen diese flagrante und omnipräsente Verharmlosung des Nazi-Begriffs? Also wir haben in der Schule noch gelernt, meine Damen und Herren, dass ein Nazi, also die Nazis, das war eine Partei, die in Deutschland an die Macht gekommen ist, 1933, 1945 ist sie gewissermaßen in einem Höllensturz von der Macht gewaltsam weggebombt worden. Man muss das sagen, wir haben jetzt dann bald die 80 Jahre Kriegsende, die man hier auch in Berlin erinnert. Das ist eine Partei, die einen Völkermord begangen hat gegen die Juden. Das ist eine Partei, die einen Krieg angefangen hat, einen Weltkrieg, die den ganzen europäischen Kontinent in Brand gesteckt hat mit unzähligen Panzerdivisionen. Das sind Millionen, sind da gestorben. Und jetzt bezeichnet man eine Partei, die von Millionen von Deutschen gewählt wird. Übrigens darunter Hunderttausende von SPD-Wählern, früheren CDU-Wählern. Die werden jetzt hier mit diesem Nazi-Label belegt. Gibt es eigentlich in Deutschland noch Leute, die sich gegen diese stoßende Verharmlosung des Nazi-Begriffs zur Wehr setzen? Oder sind Sie da mittlerweile die Einzigen?
Ja gut, der Wähler macht's. Und das hat man ja gesehen, wenn über 10 Millionen Wähler uns die Stimme geben, dann ist das ja im Prinzip auch ein Aufschrei, dass man sich das nicht gefallen lässt. Dass das eigentlich die Verharmlosung des Nationalsozialismus ist, wenn man uns damit vergleicht. Ich meine, in unserer Partei, da gibt es keine Nazis und Altfaschisten, wie in allen anderen Parteien übrigens. Wer hat die Grünen gegründet? Ja, das waren NSDAP-Mitglieder. In der CDU gab es NSDAP-Mitglieder, Bundespräsidenten etc. Da waren die Nazis, wo die Aufarbeitung nicht funktioniert hat. Also das ist sowieso eine absolute Frechheit, wie ich es nur so bezeichnen kann, dass man uns in diesen Kontext steckt und uns mit diesen Vergleichen bringt, als wenn wir vorhätten, Konzentrationslager zu eröffnen und diese Kontexte setzt. Das ist eine wirkliche Verharmlosung der Geschichte und das schadet der Demokratie.
Und was mir einfach auffällt, dass dagegen nicht protestiert wird. Da wird nicht protestiert jetzt von anderen, sagen wir, bürgerlichen Politikern, weil diese Vorwürfe, die richten sich ja immer gegen sogenannte rechte oder eben nicht linke Politiker, die sind ja mitgemeint. Also man könnte sagen, konservative CSUler, konservative CDUler, die es da sicher auch noch irgendwo gibt. Da kommt keine Gegenwehr gegen diese Allzweckwaffe da mittlerweile.
Ja, es ist ja auch schön bequem, einen politischen Gegner so im Prinzip schachmatt zu setzen. Das ist bequem und einfach, damit muss man sich nicht mit den Inhalten auseinandersetzen. Und ich meine, ich kenne ja die CDU ein bisschen aus dem Innenleben. Das hat ja mit einer konservativen Partei nichts mehr zu tun. Und deshalb gehen ja so viele auch von der CDU weg, verschwinden Mitglieder oder kommen immer mehr Wähler auch zur AfD. Und deswegen, sie machen in diesen Situationen wirklich alles falsch, was man falsch machen kann. Und damit am Ende alles richtig, so muss man es schon sagen. Und da muss man ein bisschen Geduld haben, ein dickes Fell haben wir. Und der Apfel ist noch nicht reif. Wir werden dieses Land zum Positiven ändern. Am Ende sind wir diejenigen, die für das Volk Politik machen. Und das möchte man wahrscheinlich nicht. Wir sind für das Volk und sie sind gegen uns. Und das sagt eigentlich alles.
Dieses Verdikt des deutschen Verfassungsschutzes ist ja auch ein Schlag gegen das von Ihnen erwähnte Volk. Ich meine, wir haben ja auch ein Gutachten, könnte man sagen. Das Gutachten, das sind die letzten Wahlen. Da haben Sie ein sensationelles Resultat erzielt in der Parteigeschichte. Sie sind da sehr stark hervorgegangen. Sie sind jetzt gemäß Umfragen noch stärker. Sie waren zwischendurch sogar in den Umfragen noch vor der CDU-CSU, also laut Umfragen stärkste Partei Deutschlands. Jetzt kommt da einfach so eine Regierungsbehörde und die sagt, also was da Millionen von deutschen Wählern gewählt haben, das ist uns eigentlich völlig egal. Wir drücken da jetzt einfach einen Stempel drauf, rechtsextremistisch. Das ist ja auch eine Ohrfeige an all die Wähler. Ist denn für den deutschen Staat das Verdikt des Souveräns, des Bürgers, überhaupt nichts mehr wert?
Ja, für denjenigen, die das beauftragen, und da muss man ja immer noch unterscheiden. So eine Behörde kommt ja nicht auf die Idee, wir machen das jetzt einfach mal, sondern man hat natürlich das Innenministerium, was den Auftrag dafür gibt, die Opposition mal genauer unter die Lupe zu nehmen, vielleicht finden wir was und schreiben mal was zusammen. Und das hat man ja akribisch getan die letzten Jahre. Nancy Faeser ist ja dafür im Prinzip, das war ja ihre Hauptaufgabe. Und das ist ihnen natürlich egal, was der Wähler sagt. Und damit will man die Partei kleinkriegen, nichts anderes, weil man die eigenen Wahlniederlagen nicht mehr akzeptiert und weil man langsam merkt, ja, mit wie viel hat die SPD bekommen bei der Bundestagswahl? 13% und in den Ländern teilweise ja einstellig ist, dass es langsam eng wird. Und das ist der einzige Kampf nur gegen die Opposition, die man und dieses Mittel, nochmal, mit diesem Mittel muss man nicht in die inhaltliche Auseinandersetzung über Themen gehen und man kann natürlich wunderbar von den wirklichen Problemen in diesem Land ablenken.
Sie haben jetzt mutmaßlich etwa 120.000 Interviews gegeben in den letzten 3-4 Tagen. Vielleicht sind es ein paar weniger gewesen, aber Sie sind da in einem nicht mehr enden wollenden Interview-Marathon. Alle namhaften Medien haben Sie da vor die Kameras oder vor die Mikrofone gebeten. Was ist Ihnen da eigentlich aufgefallen in diesem, nehme ich mal an, jetzt Spießrutenlauf durch die deutsche Medienszene?
Ja, man sieht natürlich die Interviewpartner der jeweiligen Anstalten. Man erkennt die Freude teilweise, das Hämische da drin, aber das muss man natürlich ein Stück weit akzeptieren und auch verstehen. Ich verstehe ja immer die Leute, was sie damit eigentlich ausdrücken wollen. Am Ende bin ich immer derjenige, der trotzdem weiß und hoffe, dass der gesunde Menschenverstand bei den Wählern und Bürgern siegt, weil ich wäre ja nicht vom Journalisten in dem Sinne gewählt. Der Journalist kann über mich berichten, was er will und was er, wonach ihm gerade steht. Am Ende muss ich die Wähler überzeugen, müssen wir die Wähler natürlich überzeugen. Und wir wollen diesen Politikwandel natürlich mit Wahlen, solange es noch möglich ist, solange noch Wahlen erlaubt sind in Deutschland. Wahrscheinlich werden sie irgendwann abgeschafft, weil man die falschen Ergebnisse bekommt und man sagt, das macht der Verfassungsschutz, der bestimmt jetzt mal das Ergebnis. Es ist alles mittlerweile möglich. Also solange werden wir dafür kämpfen, das ist unser Ansporn.
Mir ist aufgefallen jetzt in den Reaktionen, soweit ich sie beurteilen kann und gelesen habe, dass kein deutscher Journalist auch nur eine kritische Bemerkung, nein, das ist falsch, ich habe in der Fuldaer Zeitung einen Artikel gelesen, sehr kritisch über dieses Urteil. Es hat auch das eine oder andere kritische Votum gegeben. Ich will jetzt nicht allzu einseitig hier urteilen, aber generell fällt doch auf, dass dieses Verdikt, auch die Art und Weise des Zustandekommens, eben am letzten Tag einer bereits abgehalfterten Regierung durch eine Innenministerin, die das Gutachten über 1000 Seiten hat sogar zugegeben, gar nicht eigens geprüft hat. Was ist denn da eigentlich mit den deutschen Medien los? Man sagt immer, die deutschen Bürger seien so obrigkeitshörig. Man hat den Eindruck, die deutschen Medien seien extrem obrigkeitshörig.
Ja gut, sie werden natürlich auch durch die Rundfunkgeräte dementsprechend bedient und sind ja da auch nicht von uns im Übrigen kontrolliert. Auch da haben wir ja keinen Zutritt und werden nicht in die Rundfunkgeräte gewählt. Auch das sagt ja eigentlich alles aus. Und man hat natürlich schon die Freude bei ARD, ZDF, MDR so insgesamt gesehen. Und die Freude gab es ja auch, was man so hörte, dass man jetzt endlich die AfD gestellt hätte. Jetzt brauchen wir sie gar nicht mehr einladen. Jetzt haben wir noch weitere Begründungen, sind einzuladen. Und für die schwer Erziehbaren können wir immer jetzt den Zusatz dazu bringen, gesichert rechtsextrem, damit es auch wirklich jeder begreift, der vor dem Fernseher sitzt. Und Kommentare werden natürlich nochmal angehangen, um nochmal zu erläutern und einzuordnen. Es muss ja auch jede Aussage eines AfD-Politikers eingeordnet werden, weil die Menschen das ja nicht schaffen, das auseinanderzuhalten, was wir hier denen erzählen als Rand. Ich will jetzt nicht alle Journalisten über einen Kamm scheren, das wäre wirklich falsch. Aber auch da gelingt ja die Einschüchterung. Ich meine, welcher Journalist stellt sich jetzt im MDR oder im ARD in ein Interview und fragt da wirklich mal kritisch nach? Das könnte ja sofort als AfD-nah gebrandmarkt werden. Und wenn er noch eine Karriere machen will und weiß, wie sein Chef tickt, dann macht er das natürlich nicht. Ist ja ganz klar. Nichtsdestotrotz ja, machen wir ja solche Gespräche auch hier, damit man über andere Medien natürlich auch dort seine Position so darstellen kann, dass sie objektiv ist. Wir wollen ja gar keine andere Behandlung haben. Wir wollen objektiv einfach auch unsere Sicht darstellen und einfach das hinterfragen, wie Sie richtig sagten, auch des Journalisten gehört ja zur Gründlichkeit dazu, auch das Hinterfragen auf der anderen Seite zu ermöglichen und auch denjenigen zu hinterfragen, ja, warum kommt das Gutachten kurz vor Ende einer Regierung? Warum kommt ein Gutachten, obwohl es nicht mal einen Präsident, einen Vorsitzenden dieser Behörde mehr gibt, weil der ja zufälligerweise im Wahlkampf zuvor verschwunden ist und für die CDU Wahlkampf gemacht hat. Das zeigt ja auch alles, wie politisch instrumentalisiert das ist. Das ist schon alles skandalös.
Stichwort Einschüchterung, Sie haben es gebracht. Glauben Sie, dass diese Einschüchterung verfangen wird? Es ist ja schon ein brutales Vorgehen, wenn der Staat mit diesem Label, Sie haben es eingangs gesagt, das soll ja die Partei verrechtlich machen, es soll die Wähler verrechtlich machen, die das tun, die soll denen eigentlich mitteilen, dass die eben außerhalb der Verfassungsordnung irgendwo stehen. Das Wort Extremismus und verfassungsfeindlich wird schon zusammengezogen. Hier glauben Sie, dass diese Einschüchterungsgranate, die hier jetzt noch einmal abgeschossen wurde, dass die verfangen wird? Oder wird das eher eine Trotzreaktion hervorrufen? Was glauben Sie?
Beides. Also ich denke schon, dass bei einigen verfängt es natürlich. Die fühlen sich natürlich auch bestätigt. Und es, die Sorge, die ich habe, dass es auch gewisse Hemmungen noch mal löst. Mit diesem Label kann man natürlich und bringt man natürlich auch die Bürger dazu, diejenigen, die uns von vornherein abgelehnt haben, sozusagen zu legitimieren, uns jetzt noch mehr zu bekämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Söder hat das ja auch immer wieder gesagt, auch jetzt, indem er uns als klaren Feind der Demokratie, natürlich auch als Parteienfeind bezeichnet hat. Also ich habe noch keine andere Partei als Feinde bezeichnet. Und da zeigt sich ja eigentlich im Prinzip die Radikalität jetzt bei den anderen Parteien. Und ich bin mal gespannt, wie die Debatten jetzt im Bundestag stattfinden und wie sich das noch in Form von Rhetorik auszahlt.
Wie wehren Sie sich, was machen Sie und was bedeutet das für Sie jetzt und Frau Weidel als Vorsitzende dieser Partei? Das ist ja, könnte man sich denken, ein Ausnahmezustand jetzt, eine Verschärfung des Angriffs. Ja, wie wehren Sie sich, wie versuchen Sie aus dieser Katastrophe jetzt gewissermaßen eine politische Goldgrube zu machen? Weil das ist ja die Aufgabe einer Parteiführung. Sie müssen ja auch aus einer schwierigen Situation eigentlich dann fast schon wieder eine Trumpfkarte herausspielen. Gibt es da Überlegungen? Können Sie da etwas erzählen?
Ja gut, wir sind natürlich aus der Vergangenheit gestellt. Wir haben viele Angriffe erlebt und das wird nicht der letzte sein, das ist auch für uns klar. Und diese Unterstützung, die man aktuell aus der Bevölkerung bekommt, auch von anderen, im Übrigen auch von anderen Politikern anderer Parteien, die das auch als ungerecht sehen, die das aber natürlich nicht öffentlich alles sagen wollen und werden, die natürlich auch abwarten, was passiert und wie sich das weiterentwickeln, die gibt es natürlich schon. Und wir müssen natürlich trotzdem auch das Ausland informieren. Am Ende wird uns auch dort natürlich viel Hilfe gegeben. Ne? Viktor Orban hat sich geäußert, der amerikanische Vizepräsident hat sich geäußert, der Außenminister. Also das zeigt ja auch, dass dort, ich muss mal ein bisschen schmunzeln, dass die Alliierten auf uns noch schauen, was hier in Deutschland gerade passiert. Wahrscheinlich brauchen wir die Hilfe der Alliierten wieder.
Ja, das wäre ein paar Tage vor diesen Feierlichkeiten auch noch eine ganz absurde Pointe. Was man beobachtet und was auch viele Deutsche, die jetzt in der Schweiz leben, sagen, als Grund auch, warum sie ausgewandert sind. Sie sagen einfach, Deutschland spinnt, Deutschland ist verrückt geworden. Man kann in Deutschland nicht mehr seine Meinung sagen. Wir haben eine Regierung, da bekommst du Besuch von der Polizei, wenn du dich lustig gemacht hast. Wir haben den Fall eines Journalisten, der da ein satirisches Bild herumgeschickt hat. Der ist, glaube ich, zu, weiß nicht wie vielen Monaten oder Jahren bedingt im Gefängnis verurteilt worden. Es findet ja auch so eine Art Kreuzzug gegen die Meinungsäußerungs- Freiheit statt. Und viele, das sind Reaktionen, die ich bekomme, wissen gar nicht mehr, was sie da sagen dürfen. Und wir sehen jetzt, wir stehen vor einer neuen Regierungsbildung, die soll jetzt dieser Tage im Amt installiert werden. Da gibt es ja auch schon, wie man hört, ein Anti-Lügen-Gesetz. Also was passiert da, Herr Chrupalla, mit dem deutschen Staat? Wird das sozusagen zu einem Wahrheitsministerium nach iranischem Vorbild? Die haben ja auch solche Wächterräte, die dort über die Wahrheit und die Unwahrheit wachen. Wie verändert sich Deutschland im Moment aktuell? Was ist da Ihre Diagnose? Sie sind im Osten aufgewachsen, Sie haben noch sozusagen die letzten Zuckungen der DDR mitbekommen und sind jetzt da in diesem freiheitlichen, in dieser Bundesrepublik angelangt. Ja, erzählen Sie uns, was verändert sich jetzt da gerade in der Bundesrepublik?
Ja, man, es hat ja eher begonnen, diese Veränderung. Die beginnt ja nicht jetzt erst. Also auch was Wahrheit angeht, was man sagen kann. Erinnern wir uns an die Corona-Zeit, ist noch nicht so lange her. Das war eigentlich ein guter Test für diese Republik, wie man mit anderen Meinungen umgegangen ist, wie man Impfverweigerer behandelt hat, ausgegrenzt hat. Es ist ja eins zu eins das Gleiche, was jetzt natürlich auch nicht nur mit Meinungen passiert, sondern mit anderen Positionen, die man vertritt. Es gibt ja nur noch schwarz oder weiß. Wer nicht die Meinung der Regierung teilt, ist rechtsextrem oder Nazi. Und wenn man diese Worte auch zu leichtfertig inflationär für alles benutzt, wird man am Ende die wirklichen Nazis nicht mehr erkennen. Und das ist das Problem, was ich mittlerweile sehe, weil man natürlich sich damit immer mehr unglaubwürdig macht und die wirklichen Gefahren wird man auch nicht mehr erkennen. Und diese Gefahr sehe ich aktuell, dass man, und das, da hätte ich auch wirklich erwartet, auch von einer CDU, dass da mal ein Politiker sagt, also was jetzt hier passiert mit der Opposition, geht gar nicht, weil am Ende ist man vielleicht selber mal irgendwann Opposition und es passiert das Gleiche. Also das muss man sich wirklich überlegen, wie man hier als politische Kraft auch ausgeschaltet wird. Also nochmal, dieser schleichende Verfall, was Meinungsfreiheit angeht, was Demokratie angeht, der hat schon eher begonnen. Der ist nicht jetzt, ist jetzt auf die Spitze getrieben worden. Ich sage mal, das ist jetzt die vorletzte Patrone. Die letzte ist das Parteienverbot, die man dann auch noch abfeuern wird. Und da wird man auch erstmal schauen, was das Bundesverfassungsgericht dort macht. Es dauert ja auch alles Jahre. Und in diesen Jahren kann man natürlich und nutzt man die Zeit, um weiter zu schleifen, um Gesetze zu verändern, um im Prinzip die Opposition immer weiter auszugrenzen. Also das bringt ja viel Zeit und wie ich schon eingangs sagte, man kann gut ablenken von den wirklichen Problemen.
Ich bin ja ein in dem Sinn unverbesserlicher Optimist und Deutschlandbefürworter. Nach meiner Einschätzung sind das ja sozusagen die Geburtswehen der Demokratie, was wir jetzt beobachten. Deutschland aus Schweizer Sicht, das klingt jetzt etwas arrogant, wenn ich das so sage. Wir haben ja schon seit über 700 Jahren eine Demokratie, auch zwar eine, die sich verändert im Laufe der Zeit natürlich, aber wir haben schon eine gewisse Erfahrung. Deutschland, sagen wir, eine relativ junge Demokratie noch. Das sind ja auch Stresssymptome. Wir haben eine Wiedervereinigung gehabt, wir haben eine neue Partei, die da auch zum Teil sehr prononciert auftritt und sie gehören ja auch zu denen, die sagen, ja, wir wollen uns da ein bisschen salonfähiger ausdrücken und so weiter. Aber eben, meine These ist eigentlich die, das Ganze, das sind Geburtswehen der Demokratie, das ist höchst unangenehm, man möchte es auch nicht schönreden, aber am Ende des Tages wird der deutsche Wähler sich das nicht bieten lassen und man wird dagegen entsprechend sein Votum abgeben. Wie wir das gesehen haben in den Vereinigten Staaten von Amerika, da war ja der amerikanische Präsident jetzt phasenweise dermaßen unter Wasser, also so weit ist die AfD zum Glück noch nicht runtergedrückt worden. Wir haben das in anderen Ländern gesehen, dass da einfach diese Techniken nicht verfangen, diese Verunglimpfungen und so weiter. Jetzt, jedes Land ist ein bisschen anders. Ihre Einschätzung interessiert mich. Bin ich jetzt dazu optimistisch? Ich habe viele Zuschauer, die sagen mir immer, hör mal auf, immer so optimistisch zu sein. Es ist noch viel schlimmer in Deutschland, als du da erzählst. Aber Ihre Meinung würde mich da interessieren. Die Geburtswehen der Demokratie oder der lange Winter, die Finsternis, das Abschaffen der Demokratie. Wo stehen Sie im Moment in diesen aufgewühlten Zeiten, Herr Chrupalla?
Na gut, dann würde ich es mal so bezeichnen, um das optimistisch zu machen. Das sind vielleicht die Geburtswehen des vereinigten Deutschlands und vielleicht auch die Fehler, die man bei der Wiedervereinigung begangen hat. Vielleicht holt uns das jetzt gerade ein, weil man sieht ja, dass der Osten dort noch ganz anders tickt und der lässt sich das definitiv nicht bieten. Also diese Déjà-vus, im Übrigen werden diese Déjà-vus auch, und das finde ich bemerkenswert, vererbt. Weil mittlerweile ja auch die Jugend in Ostdeutschland, die DDR ja gar nicht kannte, merkt, dass hier was in diesem Land falsch und schief läuft. Und das gibt mir Hoffnung, dass genau das auch überschwappt. Und das passiert ja auch natürlich auch in den Westen. Wir werden, und das ist vielleicht das Vorbild, das ist ja auch unser Ansatz, die direkte Demokratie mit stärken. Wir wollen, dass der Bürger wesentlich mehr entscheidet. Und vielleicht ist das die neue Form der Demokratie, dass der Bürger wieder wesentlich mehr gefragt wird und wesentlich mehr Entscheidungskraft hat, wenn dieser ganze Spuk auf dieser Ebene mit Verboten und gerade Ausgrenzungen von politischen Gegnern und Mitbewerbern sozusagen beendet ist. Und wenn denjenigen Einhalt geboten wird, die hier die Verfassung ja missachten, das sind Verfassungsmissachter, die so gegen die Opposition vorgehen.
Meine letzte Frage. Sie sind jetzt im Visier. Sie sind die Projektionsfläche von staatlichen Gutachten des Inlandgeheimdienstes. Was ist das größte Missverständnis aktuell über die AfD, wenn Sie so die ganze Berichterstattung und alles Revue passieren lassen? Wir geben Ihnen hier noch die Gelegenheit, einmal aus Ihrer Sicht die Sache zurechtzurücken. Ja, was ist Ihrer Meinung nach eigentlich das allergrößte Missverständnis über die AfD, das da herumgeistert im Umlauf ist?
Ja gut, was das Missverständnis an Vorwürfen ist, was rumgeistert, ist ja allen bekannt. Am Endeffekt beschäftigt man sich ja relativ wenig mit den Inhalten unserer Partei, mit unserem Programm, was hervorragend ist, was natürlich auch basisdemokratisch bei uns von den Mitgliedern erarbeitet wurde, im Übrigen durch viele Mitglieder, die vorher schon in anderen Parteien teilweise aktiv waren. Und der gesunde Menschenverstand, den wir vertreten. Also ich will jetzt überhaupt nicht irgendwelche Vorwürfe in irgendeiner Weise permanent, das mache ich ja jeden Tag. Ich muss mich ja jeden Tag rechtfertigen und bin nur damit beschäftigt, mich zu erklären, warum, wieso, weshalb wir so oder so sind. Wir sind die erste gesamtdeutsche Partei und das ist der große Unterschied zu allen anderen Parteien. Und wir sind eine frische Partei und wir nennen nicht uns umsonst Alternative für Deutschland. Und wir wollen auch immer die Alternative bleiben. Wir wollen keine Partei sein, die sich nicht unterscheidet und die den Bürgerwillen nicht respektiert und akzeptiert. Und das werden wir immer in den Vordergrund rücken und auch halten. Und wir werden uns immer für die Interessen des deutschen Volkes einsetzen. Ja, und das vertreten wir, weil wir von dem gewählt werden. Das ist unsere Aufgabe. Und solange ich und Frau Weidel, denke ich, Vorsitzende dieser Partei sind, werden wir das immer wieder einfordern. Natürlich auch von unseren eigenen Leuten. Das ist keine Frage.
Herr Chrupalla, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns aus dem jetzt nicht mehr abendlichen, sondern schon nächtlichen Berlin. Und wir gönnen auch da dem Parteichef ein paar Stunden der Erholung und der Ruhe. Bis bald, wir melden uns zurück und bleiben Sie auf diesem Kanal.